Guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Auch bedanke ich mich für die Herzlichkeit und die Freundlichkeit, dass ihr gesagt habt, ich könnte ja hier meinen Anzug in kurze Hosen schneiden und Schlips weglegen und so weiter. Aber ein bisschen ist auch Berufsstolz. Das, genau, dass ich hier stehe und euch auch wirklich, dadurch drücke ich euch auch eine, wie soll man sagen, nicht Ehrfurcht, aber Wertschätzung euch gegenüber aus. Das ist einfach so. Ich weiß, es kommt auf das an, was im Herzen ist und so weiter, aber trotzdem auch durch das Äußerliche. Manchmal ist es so, gerade wenn ich als Gast irgendwo hinkomme, drücke ich euch aus, dass ich nicht einfach nur sage, ach, ist mir doch egal, wo ich bin, sondern dass ich euch auch wertschätze. Und deshalb bedanke ich mich wirklich für diese Herzlichkeit. Aber es ist nicht ein Kampf für mich, hier im Anzug zu stehen, sondern ich freue mich ja, bei euch zu sein. Und ich habe aber einen lockereren Eingang in die Predigt gewählt und möchte euch einen Cartoon zeigen von einem meiner Lieblingscartoonisten, Bill Watterson. Und es geht um Calvin und Hobbes. Calvin ist wirklich benannt nach dem Reformator Calvin. Aber es ist ein 6-jähriger Junge, der einen großen Plüschtiger hat und in seiner Fantasie ist der Plüschtiger am Leben. Und dieses, den einen Cartoon möchte ich euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber Hobbes, der Tiger, sagt, hier hinten steht, dass der Komponist im Alter von 3 Jahren schon Klavier spielen konnte. Und seine erste Symphonie schrieb er im Alter von 4. Und Hobbes fügt hinzu, das ist erstaunlich. Und da siehst du dann diesen kleinen 6-Jährigen, wie er grübelt und sagt, im Alter von 4 konnte ich alleine aufs Klo gehen, glaube ich. Manchmal kommt man sich selber klein vor, wenn man sich mit anderen vergleicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine reelle Person aus der Weltgeschichte nehme, Mozart, im Alter von 3, Klavier. Im Alter von 4 spielt er Geige und hatte sein erstes Konzert für Klavier geschrieben. Im Alter von 5 hatte er sein erstes öffentliches Konzert gegeben. Im Alter von 12 hatte er schon 3 Opern, 6 Sinfonien und hunderte anderer Werke geschrieben. Wenn ich mich manchmal betrachte, dann denke ich, dass Gott andere gebrauchen mag, aber nicht mich. Denn andere sind begabter, reifer, schöner, männlicher, geistlicher, studierter und älter. Doch es ist kein neues Problem, das ich hier beschreibe. Denn Paulus schrieb an seinen jungen Freund Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Es gibt immer wieder Gründe, weshalb jemand nicht gut genug sei für die Gemeinde, nicht gut genug für den Glauben, nicht gut genug für Gott an sich, disqualifiziert für den Dienst, disqualifiziert für Beziehungen in der Gemeinde, vielleicht sogar der Meinung anderer Leute nach, disqualifiziert für das Leben an sich. Und grundsätzlich kann das auf 2 verschiedenen Wegen gelebt und vermittelt werden. Entweder du glaubst es selber, weil du schon von Anfang an immer mit deinem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen gehabt hast. Oder irgendjemand in deinem Umfeld versucht dich damit zu impfen, aus was für Gründen aus auch immer. Ich hatte so eine Person in meinem Leben. Diese Person war ein Pastor. Und weil diese Person ein Pastor war, nahm ich das mir Gesagte für bare Münze, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass ein Mann Gottes nicht edel und nicht gut in seinem Handeln, Denken und Tun wäre. Aber solche Leute, gerade in der Gemeinde, können einem Böses oder sogar viel Böses zufügen. Der Apostel Paulus erwähnt so etwas am Ende seines 2. Briefes an Timotheus. Dort schreibt er im Kapitel 4, Vers 14: Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Leider geschehen solche Dinge in Gemeinden, sowohl in großen wie auch in kleinen. Und wenn du solchen Menschen eine Zielscheibe gewesen bist, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Und ich kann nur hoffen, dass du selber keinem anderen das zufügst, was dir angetan worden ist, obwohl das Sprichwort ja wahr ist, dass da heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Es bedarf eines Kraftaktes, aus so einem Loch wieder herauszukommen. Aber die Vorarbeit, die Hoffnung ist, dass gerade durch den Mann am Kreuz, diesen Mann der Schmerzen und des Leides, der Leid, Schmach und Sünde auf sich nahm, die Vorarbeit dafür, aus diesem Loch herauskommen zu können, ist schon geleistet worden. Und ich hoffe, dass du ihm kompromisslos folgst, weil er und nur er allein deine Schmerzen dir wegnehmen und dich heil machen kann, gerade in deinen Herzen und in deinen Gedanken. Und wenn du gerade heute eine Zielscheibe darstellst, dann wünsche ich dir, dass dieser heutige Tag der erste Schritt ist, für dich aus diesem Loch heraus zu einem anderen, zu einem verwandelten Leben. Alle eure Sorge werft auf ihn, so steht es in der Bibel. Manchmal ist es so, meine Güte, alle eure Sorgen, wenn ich mich darüber sorge, dass ich nicht alle meine Sorge auf ihn werfe, sorge ich mich schon wieder. Und damit schieße ich mir selber ins Knie. Aber da steht ja, alle eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus. Alle eure Sorge. Keine ist zu groß, keine ist zu klein, keine zu unwichtig. Und du musst lernen, so wie wir das auch im Direction Camp irgendwie so wieder neu gehört haben oder gelernt haben, für Daniel, Gott war für ihn in jeder Minute seines Alltags gegenwärtig. Und du musst es wahrscheinlich lernen, dass Jesus gegenwärtig ist in jeder Minute deines Lebens, in jeder Sekunde deines Alltags. Er ist da, er ist für dich und er ist mit dir. Was soll dich da trennen von ihm? Keine Person, keine Macht und Kraft, keine Sorge und Herausforderung kann das schaffen, auch wenn sich das in den ersten Momenten so anfühlt. Aber vertraue dich ihm an, in jeder Kleinigkeit und in jeder großen Sorge. Denn schaut, Timotheus war einfach nicht geeignet für den Dienst am Herrn, für den Dienst in der Gemeinde, so meinten einige. Einfach zu jung. Vergiss es. Und dann sein Vater war ein Grieche. Also war er sowieso disqualifiziert für den Dienst in der Gemeinde, die aus Jerusalem, ja die aus dem jüdischen Volk stammt. Timotheus war zu jung, disqualifiziert für den Dienst mit und an älteren Glaubensgeschwistern. Und es stimmt schon, eine Irrlehre hat immer die größte Kraft, je näher dran sie an der Wahrheit ist. Ja, wenn etwas Falsches, so komplett Falsches, dass du erkennst, das ist ja, wenn jemand sagt, ich habe ein rotes Auto und ich gucke nach draußen, das Auto ist blau. Ja, ich sage, das ist so weit von der Wahrheit entfernt. Ja, dass ich habe kein Problem. Wenn mir aber jemand sagt, dein Auto draußen hat nur drei Räder, dann fange ich an nachzudenken. Weil das könnte es ja sein. Es könnte ja sein, dass irgendjemand es irgendwo aufgebockt hat auf Ziegelstein und ist mit dem vierten Rad abgehauen. Es stimmt schon, dass ein junger Mann nicht zu früh in Verantwortung genommen werden sollte, weil Satan eben umhergeht wie ein brüllender Löwe und jedem eine Falle stellen möchte. Und deshalb warnt die Bibel davor, einem Unerfahrenen, einem jungen Menschen viel Verantwortung zu geben. Aber Spurgeon, der König der Prediger, der wirklich Gott vorgelebt hat, er übernahm die Gemeinde in London im Alter von 18. Mit dem Alter muss man sich vorsehen, aber Alter allein hat wenig mit Reife zu tun. Alte Leute können verbohrt sein. Ja. Und junge, und junge Leute weise. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Für manche schien Timotheus ungeeignet zu sein. In seinem Fall aufgrund der Jugend. Na gut, Gesundheit spielt auch noch eine Rolle, seine Magenprobleme. In deinem Fall vielleicht listen die Leute andere Gründe auf. Aber was ich im Leben von Paul so erstaunlich finde, ist am Anfang seiner Briefe zu finden. Dort stellt er sich als Absender vor. So geht es. Grüße, der Absender, der Text und dann wieder Tschüss. Am Anfang seiner Briefe, wie er sich vorstellt, hat alles mit Gott zu tun. Und nichts mit den Menschen. Paulus versteht, dass er von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus herkommt. Letztendlich haben ihn keine Menschen in den Dienst gestellt. Letztendlich bezieht er sein Gehalt nicht von den Menschen. Letztendlich ist den Menschen gegenüber nicht verantwortlich, sondern allein seinem Gott und seinem Herrn. Am Anfang des ersten Briefs an Timotheus klingt das so: Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Am Anfang des zweiten Briefs an Timotheus: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Am Anfang des Briefs an die christliche Gemeinde in Philippi klingt das so, und spannend ist das, weil der junge und in Augen mancher Leute ungeeignete Timotheus als Mitverfasser genannt ist: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Versteht mich bitte nicht falsch, die Gemeinde bestätigt die Berufung. Wenn ich von mir denken würde, ich sei der größte christliche Lehrer, den es je gegeben hat, aber ihr hier würdet zuhören, erkennen, der Amadeus hat keine Ahnung von der Heiligen Schrift und reden kann er auch überhaupt nicht, dann würde es keine Rolle spielen, was ich mir in meinen Kopf vorgenommen habe. Wenn die Gemeinde und die Heilige Schrift das nicht bestätigen kann, dann ist meine Meinung nicht mal das Papier wert, auf welches ich sie festgehalten hätte. Aber dann, in so einem Fall, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich wirklich keine Berufung oder die Gemeinde kann es nicht bestätigen, weil ich noch nicht so weit bin. Mose meinte im Alter von 40 Jahren, dass er sein Volk in Ägypten retten wird. Irgendwie hatte er recht. Das zeigt ja gerade die Geschichte. Aber als 40-Jähriger war er in Gottes Augen noch nicht so weit. Zum Retter seines Volkes wurde er erst im Alter von 80. Rudolf Secksteins werdet ihr nicht kennen, aber im Baptistenbund Lettlands ist er einer der ganz Großen. Als ein junger Mann bewarb er sich am theologischen Seminar der Baptisten Lettlands, aber da wurde er abgelehnt. Ein anderer der ganz Großen, Janis Ries, war Direktor des Seminars zu der Zeit. Er lehnte Ecksteins mit den Worten ab: Geben Sie es auf, aus Ihnen wird nie ein Prediger werden. Was hättest du nun gemacht? Ich bin mir unsicher, was ich gemacht hätte. Ecksteins verließ Lettland und ging nach England. Er nahm an Rhetorikseminaren, also wie man redet, Rhetorikseminaren teil, was zu der Zeit, am Anfang des 20. Jahrhunderts im Baptistenbund Lettlands, verboten war. So lernte Ecksteins das Reden. Dann beendete er sein Theologiestudium in England und kehrte nach Lettland zurück. Einflussreiche Menschen haben seine Berufung nicht bestätigt, anfangs. Aber Ecksteins war von seiner Berufung durch Gott überzeugt, auch wenn er nicht die Fähigkeiten aufweisen konnte, die gefordert waren. Doch dieses von Gott entfachte Feuer in seinem Herzen brannte zwar nicht so lichterloh, dass andere Menschen es damals gesehen hätten, aber es brannte in seinem Herzen doch so hell, dass er es nicht löschen wollte, beziehungsweise er es nicht löschen konnte. Und er nahm allen Mut zusammen, um gegen die Widerstände den Weg zu gehen, den Gott ihm aufgetan hatte. Du hast die Wahl. Entweder gibst du klein bei, oder du kämpfst mit gottesfürchtigen Mitteln und auf eine gottgemäße Art gegen die Widerstände an. Denn was schreibt Paulus? Es kommt darauf an, was Gott von dir fordert, was er dir mitgegeben hat. Ihn musst du lieben und fürchten, ihm musst du gehorsam sein, aber auf eine Art, dass du Menschen in deinem Weg nicht absichtlich Schaden zufügst. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 4 und dann Verse 10 bis 12, der Zusammenhang ist eigentlich ein anderer, aber doch auch hier in diesem Fall anzuwenden, glaube ich. Paulus sagt: Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Es geht ja nicht um Sünde, die eindeutig zu richten ist, aber es geht um Menschen und ihr Handeln in Dingen, in denen wir Freiheit von Gott her haben. Und dann ist die Frage: Was brennt in deinem Herzen? was vielleicht die Menschen noch nicht sehen. Manche Menschen, die sagen, ich komme hier mit dem Feuerwehrwagen und ich gieße alle 20.000 Liter drauf. Aber wenn Gott etwas dir gegeben hat, wie gehst du dann damit um? Paulus betont ja diesen Gedanken sogar weiter, dass er sagt, allein Gott ist der Verantwortliche. Im ersten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth, Kapitel 4, Vers 1 bis 5, wo er sagt, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wenn Menschen dich richten, wenn Menschen sagen, du bist unfähig, du bist disqualifiziert, manchmal hilft es, wenn du versuchen kannst, dich in ihre Lage zu versetzen, so wie es unter den Ureinwohnern Nordamerikas heißt, ja, sag nichts über die andere Person, solange du in ihren Moccasins nicht 2 Meilen gelaufen bist oder irgendwie sowas. Manchmal führt das zum Erfolg, denn was wahr ist, alle Theologie, das, was ich euch von Gott erzähle, ja, es basiert auf das Wort Gottes. Aber manchmal gebe ich einen Twist. Manchmal, das, was ich dort herauslese, hat viel mit mir und meinem Leben zu tun. Deshalb gilt dieser Spruch, alle Theologie ist Biografie. Ich komme aus Lettland, aus der ehemaligen Sowjetunion. Viel hat damit, für mich damit zu tun, Ernsthaftigkeit des Glaubens. Wie würde ich im Angesicht von Widerstand aufstehen? Ich kann das Leben nicht so leicht nehmen, weil mein Großvater war 2 Mal in Sibirien. Ich kann das Leben nicht einfach nur so, ach, es spielt doch keine Rolle. Es kommt sehr wohl auf das Bekenntnis drauf an. Aber das heißt, was mich ausmacht, was mir wichtig ist, das ist durch mein Leben geprägt, durch das, was Gott in meinem Leben gelegt hat. Deshalb gibt es ja auch die Gemeinde. Deshalb seid ihr, was eigentlich für euch allein Verlust ist, aber deshalb seid ihr ja nicht eine Kopie von mir. Genau, hat ein bisschen gedauert. Deshalb sind wir doch alle anders. Weil wir lesen das gleiche Wort Gottes und Gott macht euch irgendetwas darin bewusst, was ich nie kapieren würde, aber durch das, was ihr sagt, öffnet ihr mir die Augen oder den Horizont. Und ich verstehe plötzlich, oh, hallo, durch eure Erfahrung. Deshalb ist es auch so, wenn ihr stille Zeit macht, also wirklich die Beziehung mit Gott pflegt, habt wirklich ein Notizbuch neben euch, weil es wird Dinge geben, die Gott euch offenbart, die er keinem anderen Menschen offenbaren wird, weil er mit euch redet durch sein Wort, weil er euch etwas bewusst macht. Und deshalb schreibt es auf, weil das sind eure Goldstücke, die Gott euch schenkt. Aber geprägt ist es durch eure Biografie. Und jetzt diese Frage mit den Menschen, wenn eine Person sich so oder so verhält, weshalb ist sie von den Dingen so überzeugt, wie sie überzeugt ist? Manchmal ist es nur purer Neid und Missgunst. Manchmal könnte es aber auch etwas anderes sein. Wenn du es kannst, versuche dich in die Lage deines Kritikers zu versetzen. Nicht immer führt es zum Erfolg. Und dann müsstest du die Größe haben zu sagen, vergiss es, ich mache mich nur kaputt, wenn ich versuche, in ihren Moccasins zu laufen. Vergiss es. Ich weiß, dass der Herr mir meine Schuhe geschenkt hat. Ich ziehe sie an und ich laufe. Denn wer beruft dich denn? Etwa die Menschen? Das tun sie ja eben nicht. Sie bestätigen die Berufung, das ja. Manchmal sehen aber andere Menschen auch in dir zuerst das, wozu du berufen bist. Und du selber bist noch zu blind dafür. Und sie sprechen es aus. Im Alter von 12, da bin ich gerade 12 geworden, eine Pastorenwitwe. Svetjaskunze, auch ein Lettin, die sagte zu mir, als ich gerade 12 geworden bin, du solltest ein Pastor werden. Ich habe sie angeguckt und habe sie gesagt, meine liebe alte Frau, ich bin 12. Ich denke an so etwas nicht. Aber so kann Gott auch wirken. Aber letztendlich berufen die Menschen dich nicht. Das tut nur Gott allein. Wenn du aber denkst, dass du zu irgendetwas berufen bist und weder die Bibel noch die Gemeinde bestätigen das, dann würde ich sagen, irgendwas ist faul im Staat Dänemark. irgendwas ist faul an eurer Berufung, dann wirst du mit Gott ringen müssen, ob es so stimmen kann. Hier will ich zu meiner Erfahrung mit meinem Pastor zurückkehren. Noch heute stellt dieser Pastor, wenn gefragt, er stellt mir ein negatives Zeugnis aus. Für mich ist es nun eine ständige Glaubensprüfung, dass dieser Pastor mir nichts Böses zufügen kann, was Gott nicht zulassen mag. Für mich ist es ein Test meines Vertrauens in Gott, dass Gott alles zu richtig und dass er es gut wenden wird, was Menschen mir an Bösem zufügen wollen. Und manchmal habe ich Angst. Wenn ich mir auflöse, so manchmal so der Stammbaum der Beziehungen, wo ich weiß, wo er da reinkommt. Manchmal habe ich Angst. Aber dann versuche ich wieder zurückzukehren zu den Grundlagen meines Glaubens. Der Ball ist rund und ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Wer ist der Herr meines Alltags und wer achtet auf mich in jeder Sekunde meines Lebens? Das ist Gott. Und wenn er will, kann er mich vor allem schützen. Wenn er aber nicht will, dann ist er trotzdem mein Herr. Ich versuche ihm nachzufolgen, aber mit Mut versuche ich mein Leben zu leben, zu wissen, dass ich allein in seiner Hand bin. Die Erfahrung von Josef in Ägypten war doch, was er zu seinen Brüdern gesagt hat. Ihr wolltet mir Böses, aber Gott nicht. Gott hat es anders geplant. Böses ist ihm wirklich passiert. Aber Gott war darin zu erkennen. Glaube ist zu vertrauen, dass Gott das Protokoll deines Lebens richtig stellen wird, wenn manche Leute darin falsche Angaben gemacht haben. Es mag ein täglicher Kampf für dich sein oder vielleicht wirst du alle 3 Wochen daran erinnert, aber das soll eben keine bestimmende Rolle in deinem Leben spielen. Timotheus wurde von manchen als ungeeignet angesehen. Aber wie beschreibt Paulus ihn? Im Brief an die Philippa in Kapitel 2 finden wir eine solche Beschreibung. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre. Nicht das, was Christi Jesu ist, wie er, also Timotheus, sich aber bewährt hat. Das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Wenn du denkst, oder wenn andere dir erzählen, dass Gott dich nicht gebrauchen könne, möchte ich dir diese Liste an Leuten vorlesen. Ist ein Gedicht, was man so auch im Internet finden kann. Noah war ein Trinker. Abraham war zu alt. Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Betrüger, Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Mose hatte vermutlich ein Sprachproblem, Gideon war ängstlich, Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren beide zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war depressiv und ein Selbstmordkandidat. Jona lief weg von Gott. Johannes war unbarmherzig. Naomi war eine Witwe. Hiob ging bankrott. Petrus verleugnete den Herrn 3-mal. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha war besorgt um viele Dinge. Zachäus war zu klein. Timotheus hatte ein Magengeschwür. Und Lazarus, der war tot. Und doch, alle diese Menschen spielen eine große Rolle in der Familie Gottes im Himmelreich. Noah, wie wird er genannt? Er war ein Gerechter in seiner Generation und rettete uns vor dem Aussterben. Durch Abrahams Nachkommen sind wir alle erlöst. Isaak war treu und rechtschaffen. Der Betrüger Jakob bekehrte sich zu Gott. Lea kämpfte mit Gottes Hilfe gegen ihr Ungeliebtsein an. Josef rettete die ganze Welt vor dem Hungertod, weil das Gottes ewiger Plan von Anfang an war. Mose zwang den mächtigsten König seiner Zeit in die Knie. Gideon begegnete Gott und überwand die Furcht. Simson verstand endlich, wem er sein Leben und seine Kraft zu verdanken hat. Rahab ist durch Gott reingemacht und geehrt worden als eine im Stammbaum Jesu. Jeremia und Timotheus verwandelten die Welt ihrer Zeit. David war letztendlich ein Mann nach Gottes Herzen, nicht zu stolz, um nicht umzukehren, wenn er sich von Gottes Wegen entfernt hatte. Gott begegnet Elia, so wie er es in seiner Niedergeschlagenheit braucht, und gewann an neuer Kraft, wie ein junger Adler. Gott schrieb Jona nicht ab, so dass der am Ende die große Barmherzigkeit Gottes verstand, die Gott dazu treibt, uns Menschen nicht zu verdammen, sondern die Erlösung durch Christus zu schenken, wenn wir denn diese Rettung annehmen. Johannes predigte die Liebe Gottes, da er sie selber als seine lebensverwandelnde Kraft erlebt hat. Naomi wurde eine neue Familie geschenkt, da Gott ihr Vater ist. Hiob stand wieder aus den Ruinen seines Lebens auf. Petrus bekannte, dass er Jesus über alles liebt, dreimal. Die Jünger verkündeten die gute Nachricht von Jesus über die gesamte bekannte Welt. Martha lernte, dass es um die eine Sache geht, die wirklich zählt, Jesus, auch wenn die anderen Dinge nicht unwichtig sind. Zachäus war nicht zu klein, als dass Jesus ihn nicht gerufen hätte. Für Timotheus war Jesus der Hoffnunggeber und Lazarus erlebte direkt, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Der Schlüssel, auch für dich, wenn du eine Zielscheibe sein solltest, der Schlüssel ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, eine Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Schlüssel zu einem verwandelten Leben, so dass dann tatsächlich von einem Saulus ein Paulus wird, von einem Opfer jemand, der Vergebung ausstrahlen kann und vergeben kann, weil er selber weiß, nur aus dieser Gnade und Barmherzigkeit Jesu lebe auch ich. Und er gibt mir meinen Wert. Auf ihn kommt es drauf an. Er schaut mich und sagt, für dich habe ich mein Leben gegeben. Eine Illustration beim Direction Camp war, was ist der Wert eines Gemäldes? Man könnte jetzt verschiedene Gemälde vorlegen. Ich könnte auch zeigen, was ich so zeichnen kann. Der Wert eines Gemäldes hängt davon ab, was ein Mensch dafür bereit ist zu zahlen. Salvator Mundi, der Retter der Welt, dieses Gemälde, was über 450 Millionen Dollar eingebracht hat. Das Gemälde ist das wert, weil jemand bereit war, diesen Preis dafür zu zahlen. Sonst ist es nur Farbe auf der Leinwand mit einem Rahmen drumherum. Dein Wert ist der Preis, den jemand anderes bereit war, für dich zu zahlen. Und das ist das Leben von Gott selber. Wenn dich Leute fertig machen oder fertig gemacht haben, noch fertig machen wollen, wenn du jemand anderen fertig machst, dann erinnere dich daran, der Preis des anderen Menschen, beziehungsweise mein eigener Preis, ist das Leben von Gottes Sohn wert. So bin ich wertgeschätzt, so ist der andere wertgeschätzt, dass du eben diesen Mist nicht von neuem beginnst, dass du die Kraft hast, damit aufzuhören. Und wenn dir etwas passiert, das du verstehst, nicht die Leute selber, weder in ihren Begabungen, nicht du selber, weder in deiner Begabung noch Stärken, noch in deinen Herausforderungen oder Schwächen, sondern in dem, was du in Christus bist, das bestimmt dich. Und dein Wert, das bestimmt dich, ja, und deinen Auftrag, das bestimmt dich und welchen Weg du nehmen sollst. Und wenn du denkst, Gott könne dich nicht gebrauchen, wenn andere dir immer wieder sagen, du seist ein hoffnungsloser Fall und Gott könne mit dir bestimmt nichts Gutes anfangen, dann ziehe dich zurück auf das Wort Gottes. Denn was steht dort? Römerbrief, lesen Ausschnitt aus Kapitel 8. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Lass dir das mal auf die Zunge zergehen, du bist ein Miterbe mit dem Sohn Gottes. Das sprengt meine Vorstellungskraft. Jemand hat mal so gesagt, wenn ich versuchen würde, Gott zu erklären, dann wäre das so, ich nehme eine leere 1,5 Liter Colaflasche, gehe zum Mittelmeer und versuche das ganze Mittelmeer in diese Colaflasche reinzufüllen. Geht nicht. Aber du bist ein, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Miterbe mit ihm. Und wenn du mit ihm leiden solltest, dann wirst du mit ihm auch verherrlicht werden. Denn so wie Paulus schreibt, ich bin überzeugt, dass die Laien der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann denn gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Epheserbrief sagt, wir sind gesegnet mit jeder himmlischen Segnung, die es gibt. Das heißt, du gehst einfach in das Vorratslager Gottes und sagst, ich glaube, ich möchte das Blaue dort oben. Weil Gott sagt, dir ist schon alles gegeben. Vielleicht kommt dein Verstand nicht hinterher. Aber die Bibel sagt, du bist gesegnet worden mit jeder himmlischen Segnung, die es gibt. Dann ergreife sie. Martin Luther war mal depressiv. So richtig depressiv. Und seine Frau, die Katharina, die ist auch so eine schlagfertige Frau mit Witz und gutem Gespür gewesen. Sie fing sich an, schwarz zu kleiden. Und Martin Luther ist es trotz seiner Depression aufgefallen und er fragte sie, okay, in Schwarz, jemand muss gestorben sein. Er fragt sie, wer ist denn gestorben? Und sie antwortet ihm, Gott. Martin Luther, wie, Gott ist gestorben? Gott kann doch nicht gestorben sein, er lebt. Und dann sagte Katharina zu ihm, dann lebe auch so, dass Gott nicht tot ist. Wenn du denkst, Gott könne dich nicht gebrauchen, wenn du merkst, dass Leute dich kritisieren wie verrückt, dann ist doch der Herr, der sein Leben für dich gegeben hat, der so einen teuren Preis für dich bezahlt hat, der lebt, der ist mit dir. Er ist mit dir und er ist für dich. Das ist schwarz auf weiß. Wenn du niedergeschlagen bist oder diese ganze Kritik spürst, manchmal denkst, der Berg ist so groß, ich komme da nicht drüber hinweg. Ich möchte mich einfach nur ins Bett legen, Decke über den Kopf, zusammenrollen, weiterschlafen. Aber Gott lebt. Er ist nicht tot. Dann steh auf und lebe weiter, weil der, der mit dir ist, der stärker wie der Feind, der in der Welt ist, und der ist der, der dir diesen Wert und Wertschätzung gibt. Und der dich über alles liebt, und er sagt, selbst wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, ich wäre trotzdem gekommen, damit du ewiges Leben bei meinem Vater in seinem Reich erhältst. Amen.